Also das ist eine klassische, typische V-Formation der Wildgänse. Und ich zeige uns dieses Bild jetzt hier, um einzusteigen in Römer 12. Und was es damit zu tun hat, werden wir gleich zusammen angucken und besprechen. Aber erstmal möchte ich ein bisschen was erzählen über diese Wildgänse und über diese V-Formation. Und dann würde ich gern so ein bisschen das gesprächsartig auch machen, diese sogenannte Predigt oder man könnte sagen Erklärung von biblischen Texten, dass wir uns so ein bisschen auch austauschen gleich darüber. Das erzähle ich dann gleich, wie wir es machen. Also, man hat ja öfter vielleicht schon mal gehört, so irgendwie dieser Spruch, du dumme Gans oder so. Also, wenn jemand so richtig beleidigt werden sollte oder was Dummes gemacht hat angeblich, also was einem manchmal passieren kann oder so, und dann so, du dumme Gans, ist natürlich irgendwie ziemlich unhöflich. Aber es ist nicht nur unhöflich, sondern es ist vollkommen falsch, weil Gänse sind nicht dumm. Das ist also die Weisheit heute Morgen, die man schon mal mitnehmen kann. Gänse sind nicht dumm. Das ist eindeutig bewiesen. Wissenschaftliche Studien haben herausgefunden, wie diese Gänse diese V-Formation machen, warum sie sie machen, wie sie sozial interagieren, um eine lange, lange Strecke zurückzulegen auf ihrer Reise. Man hat gefragt, warum tun sie das? Warum reisen die Wildgänse immer in so einer V-Formation? Und da hat man herausgefunden, dass die Gans, die vor einer anderen fliegt, also nehmen wir jetzt diese hier, die fliegt vor dieser, die gibt der hinterfliegenden Auftrieb durch ihren Flügelschlag. Die schlägt so mit den Flügeln, dass es einen Luftzug gibt, sodass die hintere Energie sparen kann. Und das machen die ganz bewusst, denn wenn eine Gans mal aus der V-Formation ausschert und irgendwie mal so ein bisschen abseits fliegt, dann merkt sie, dass sie viel mehr Energie braucht und fliegt ganz schnell wieder zurück in die Formation. Vorne sieht man eine Gans, die leitet das Ganze an. Also es muss irgendwie auch eine gewisse Leitung geben. So ist es auch bei allen anderen Wesen, die irgendwie eine Gruppe bilden. Nur bei den Gänsen ist das so schlau geregelt, das ist eine ganz, ganz interessante Form der Hierarchie. Nämlich, die Hierarchie sieht so aus, dass sie ständig wechselt. Also die wechseln sich ab. Wenn die vordere Gans eine Weile geleitet hat, den ganzen Zug, und müde wird und schlapp wird, dann fällt sie zurück, geht in die V-Formation und eine andere nimmt ihren Platz. Also es wird einfach gewechselt. Dann hat man noch herausgefunden, etwas unwahrscheinlich sozial Intelligentes, und zwar folgendes: Wenn eine Gans jetzt während der langen Reise in den Süden jetzt, sagen wir mal, die kommen also aus Skandinavien oder aus dem Norden und sind auf dem Weg zu uns zum Beispiel, um zu überwintern, dann wird eine Gans zum Beispiel mal krank oder verletzt sich und stürzt ab. Also im übertragenen Sinn sagen wir auch, da ist einer abgestürzt oder eine ist abgestürzt, aber hier stürzen sie wirklich ab. Und die gehen dann zu Boden, und wenn das passiert, dann gehen sofort zwei weitere Gänse, die um sie herum sind oder wahrscheinlich sogar die genau an der Stelle vor und hinter ihr sind, gehen mit runter. Dann gehen sie runter auf den Boden, die verletzte oder die kranke Gans ist da und die beiden, die mit ihr runtergegangen sind, warten mit ihr einfach da. Und dann bleiben sie so lange da, bis die kaputte, wollte ich schon sagen, die kranke oder die verletzte Gans sich erholt hat und wieder gesund geworden ist und wieder den Flug weiter aufnehmen kann. Oder aber es könnte auch sein, dass sie stirbt. Und wenn die verletzte Gans gestorben ist, dann gehen die beiden, die gewartet haben, wieder hoch in die Luft und schließen sich der nächsten V-Formation an und fliegen mit der mit. Hochintelligent, sehr schlau. Und noch etwas hat man rausgefunden. Ich weiß nicht genau, wer von euch das schon mal gehört hat. Also wenn so eine V-Formation über das Wohngebiet oder wo man lebt, über den Stadtteil rüberfliegt, dann hört man meistens Geräusche. Also die geben Laute von sich, und zwar schnattern die oder die rufen so. Und man könnte sich das fast so vorstellen, das ist eine ganz bewusst eingesetzte Methode. Und zwar die hinteren Gänse, die feuern die vorderen an. Besonders auch die Leitgans und die, die am meisten Arbeit haben. Die werden angefeuert von denen, die hinten sind. Und deswegen, so, man kann fast sich vorstellen, so hupen. Das hört sich ja manchmal an wie so ein Hupen, ne? Also die hupen so, ja, weiter so, du schaffst es, gut so. Und das haben wir vielleicht auch schon in anderen Zusammenhängen erlebt, wenn wir zum Beispiel mal einen Lauf gemacht haben, meinetwegen 5 Kilometer mit einer Gruppe, joggen wir oder so, und dann auf einmal so in den letzten Etappen, oder vielleicht ist sie sogar Marathonläufer, sind auch hier, also ich werde es wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr schaffen, Marathon zu laufen, aber Marathonläufer, wenn die dann auf einmal angefeuert werden nach der Hälfte der Strecke oder auf einmal dann so kurz vorm Ziel nochmal so richtig applaudiert wird, dann kommt ein Lächeln aufs Gesicht und dann merken sie, ah, wir schaffen es, wir haben es ja bald geschafft. Ein riesen Energieschub löst das auf, einfach nur, wenn man angefeuert wird, wenn applaudiert wird und wenn man bejubelt wird, dass man es schafft. Und das machen die Gänse. Also deswegen, die hupen sich gegenseitig sozusagen an und ermutigen sich so. Was können wir von den Gänsen lernen, von dieser V-Formation? Das würde ich gerne jetzt mal so ein bisschen gesprächsartig sagen. Was fällt dir auf an dieser Vorgehensweise der Gänse, wie sie ihre Reise in den Süden gestalten? Was können wir von ihnen lernen? Einfach mal so reinhauen. Wer was sagen möchte, haut das einfach rein. Man braucht sich nicht melden, wir sind nicht in der Schule oder so. Einfach mal so ein Gespräch. Da steckt Ordnung dahinter. Also das ist wirklich ein fantastisches Beispiel, finde ich, für Teamwork, weil das ist so eine schwierige Aufgabe, Tausende von Kilometern zurückzulegen mit einer riesigen Energieaufwendung. Und solche schwierigen Aufgaben erreicht man besser, wenn man nicht allein unterwegs ist. Das ist eindeutig bewiesen durch diese Beobachtung. Das ist aber auch für uns so. Schwierige Aufgaben bewältigen wir leichter, wenn wir nicht allein unterwegs sind. Man kann sehr viel lernen davon. Alles, was wir jetzt zusammengetragen haben, ganz, ganz toll. Also einfach wirklich faszinierend, was man nur durch die Beobachtung der Natur einfach lernen kann. Und Jesus war ein Meister der Naturbeobachtung. Wenn wir das mal überlegen, wie oft hat er gesprochen von Naturphänomenen, von Lilien auf dem Felde, von Vögeln, die sich noch nicht mal drum bemühen zu ernten und zu sehen, aber trotzdem hat er die Vögel beobachtet, wie sie versorgt werden. Also er hat viel in der Natur, er hat Gleichnisse, Geschichten erzählt, wo es darum geht, dass Körner ausgesät werden und dass die auf den Boden fallen. Also wenn wir mit offenen Sinnen in der Natur unterwegs sind, vielleicht gehen ja manche auch noch irgendwie auf Reisen jetzt in dieser Urlaubszeit, da können wir unglaublich viel Inspiration von empfangen. Und von diesen Gänsen auch ganz besonders. Was ich auch toll finde, ist eben halt dieser Wechsel in der Leitung, dass man sagt, das ist einfach so, dass wir uns abwechseln. Mal übernimmt der eine mehr Verantwortung, dann geht er wieder weiter nach hinten, dann übernimmt ein anderer mehr Verantwortung. Das ist auch was Tolles. Und das ist natürlich auch jetzt gerade für unsere Gemeinde aktuell. Wie die meisten von uns wissen, werde ich jetzt die Verantwortung noch mehr reduzieren ab September. Ich steige jetzt schon in der Nachbargemeinde, in der Zellgemeinde mit einem kleinen Auftrag mit ein und dann ab Dezember bin ich gar nicht mehr hier und habe jetzt hier ja jahrelang Verantwortung getragen und dann wechseln wir uns ab. Dann kommt jemand anders und das Team fliegt weiter und die Teamarbeit geht weiter. Und es ist ganz wichtig für alle, die jetzt nicht gerade zufällig diese Leitgans sind, ganz wichtig, ordentlich zu hupen. Also, ne? Also einfach zu applaudieren und sagen, ey, klasse, ne? Toll. Und selbst wenn du ganz stiller Mensch bist, wenn du ganz zurückhaltend bist, wenn du vielleicht sagst, ich mache gar nichts Verantwortungsvolles, ja, ich habe meinen Strickkreis, den ich einmal in der Woche habe, oder ich habe meine Schachpartie, die ich einmal in der Woche spiele, mit einem anderen, ja, trotzdem ist das einfach wichtig, dass du weißt, du gehörst in dieses Team dazu. Und du spielst eine wichtige Rolle und nicht nur für dich bist du wichtig, sondern auch für die anderen bist du wichtig. Und es fängt damit an, allein schon nur durch das Dasein. Die Gänse, das habe ich vorhin vergessen, es gibt auch eine Zahl dazu, die sparen über 71% an Energie durch diesen Formationsflug. Die können also 70% weitere, also die Strecke, die ist 70% größer, die sie zurücklegen können, wenn sie in dieser Gemeinschaft fliegen, in diesem Team fliegen, als wenn sie das alleine machen würden. 70%. Das ist doch der Hammer. Und das alles nur, weil sie eben halt in diesem Teamwork unterwegs sind und weil die eine der anderen Auftrieb gibt. Das ist wichtig für uns, auch wenn wir unterwegs sind als Gruppe, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und vielleicht fällt dir auch jemand ein, den du diese Woche getroffen hast oder an den du gedacht hast. Oder vielleicht fällt dir jetzt jemand ein, den du vielleicht ermutigen könntest. Dann geh mal hin und mach mal so eine kleine Hupe oder so einen Schulterklaps oder einfach nur einen Blick und das kann ganz, ganz viel auslösen. Denk mal dran zurück, was eine Kleinigkeit, eine kleine Begegnung bei dir schon ausgelöst hast, wo der andere sich vielleicht gar nichts bei gedacht hat, wo der vielleicht gar nicht gedacht hat, naja gut, was soll das schon sein? Aber für dich war das wichtig. Für dich war das hilfreich. Und es ist natürlich auch ganz hilfreich und sehr schön zu sehen, wie die Gänse sich kümmern um eine Gans, die krank geworden ist oder die eben halt verletzt ist. Auch das ist natürlich toll zu überlegen für uns. Gibt es jemanden, wo wir sehen, wo wir den Eindruck haben, die ist jetzt nicht da, der ist jetzt nicht da und es liegt nicht daran, weil sie im Urlaub ist. Vielleicht ist sie krank, vielleicht geht es ihr schlecht. Und dann ist es auch toll, das nicht abzudelegieren auf eine Person, naja, der wird sich schon drum kümmern, sondern zu überlegen, zwei Gänse, egal welche, zwei Gänse gehen einfach mit runter. Und es ist auch toll, die beiden Gänse, die mit der Verletzten da unten sind, die packen jetzt nicht ihren Ärztekoffer raus. So, oh, das kriegen wir schon hin, hier im Pflaster und da reparieren wir alles, machen wir alles, komm einmal eben schnell ein Röntgen oder so. Ich spinne jetzt rum. Aber die bleiben einfach nur. Ja, die reparieren das nicht. Die bleiben einfach nur dabei. Da sagte jemand vorhin, ich glaube, Nicole war es, du sagtest Mitgefühl, ne? Oder einer von uns sagte das. Das ist für mich Mitgefühl. Einfach nur da bleiben, ohne das Problem lösen zu wollen. Aber wir neigen immer schnell dazu, das Problem lösen zu wollen. Da können wir wahnsinnig viel uns abgucken davon, von so einer Gans. Also wenn nächstes Mal du hörst, irgendwie Schüler oder, ich weiß nicht, das ist ja wirklich gemein, ne? Und wenn du den Satz hörst, du dumme Gans, sagst du, halt, stopp! Gänse sind nicht dumm, okay? Römer 12, wir gehen mal in den Text rein, da wird das wunderbar ausgedrückt und dieses Bild von den Gänsen lasst uns dabei im Hinterkopf behalten. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Was ich wunderbar finde an dieser Textstelle ist, dass du nicht er oder sie sein musst und er nicht du und ich nicht du und du nicht ich. Das ist das Tolle an dieser Stelle. Meistens ist es so, dass wir das gar nicht so verinnerlicht haben und auch gar nicht so im praktischen Leben tun. Ich habe das bei mir selber diese Woche erkannt, wo ich gemerkt habe, ich hebe Menschen auch auf einen Sockel, ich gebe Menschen Bedeutung bei, die für mich sehr, sehr wichtig sind und an denen ich mich messe. Wo ich dann manchmal denke, ja, wie habe ich denn jetzt abgeschnitten, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Und dann auf einmal merke ich, ich vergleiche das mit einem anderen, stelle fest, oh, das habe ich ja gar nicht so gut gemacht. Und hier sehen wir an dieser Textstelle, es ist wie an unserem Körper. Paulus ist ja auch ein Meister des Humors. Es ist auch wirklich ein bisschen humorvoller, noch humorvoller als es in 1. Korinther 12 geschildert. Da baut er dieses Bild von dem Körper, dem Leib Jesu, noch weiter aus. Und ich muss jedes Mal lachen. Wir haben beim Schnupperkurs haben wir das Bild ausführlich besprochen, den wir letzt Samstag vor einer Woche hatten. Und da mussten wir auch wieder lachen. Und ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte von Otto Walkes kennt, wo ein Mensch in einer Kneipe an der Bar sitzt und wo dann er beschreibt, wie dieser Mensch ein Bier bestellt und wie dann innerhalb dieses Menschen sich ein Dialog entspinnt, also zwischen den einzelnen Organen, ja, und die Leber meldet zum Gehirn, das Gehirn meldet zur Niere, das dies und jenes und dann irgendwie zur Faust und was weiß ich. Und das hat er aus 1. Korinther 12. Otto Walkes war ja Baptist, also er ist ja in Ostfriesland in der Baptistengemeinde aufgewachsen und daher hat er das. Der eigentliche Applaus müsste eigentlich Paulus bekommen, weil Paulus hat das erfunden, diesen Gag. Ja, und Paulus sagt in 1. Korinther 12, stell dir doch mal vor, der Fuß sagt zum Ohr, was will ich mit dem Ohr? Was soll man mit dem Ohr? Das kannst du doch vergessen. Nicht? Also wird doch überbewertet, so ein Ohr. Ja, Ist wirklich 1. Korinther 12, liest das mal. Man kann sich schlapplachen, man muss nur die Humorbrille mal aufsetzen. Wir nehmen das alles auch manchmal von der falschen Seite aus, weil wir gar nicht bemerken, wie viel Witz und wie viel Schnittigkeit irgendwie Paulus auch hatte in seinen Texten. Und dann sagt er, ja, was soll das Auge, wozu braucht das die Nase? Ist doch unwichtig. Was kann das Auge mit der Nase anfangen? Ist doch völlig egal, ist doch völlig unwichtig, dann brauchen wir nicht die Nase. So geht das da weiter. Nicht? Und hier ist genau das gleiche Bild. Hier wird gesagt, so wie ein Körper sind wir in einer Gemeinschaft, die Gemeinschaft von Menschen, die zu Jesus gehören, genauso aufeinander angewiesen, wie alle Körperteile aufeinander angewiesen sind, in einem gewissen System zusammen funktionieren. Und nur dieses System funktioniert zusammen. Und das kann nicht angehen, dass einer sagt, ja, der andere muss genauso sein wie ich, oder meinetwegen, kann man sich jetzt auch noch weiter ausspinnen, ne? Der Fuß soll sich jetzt auf einmal verwandeln in ein Auge oder so. Das wird schwierig. Das wird absurd. Sondern du musst nicht sein wie der andere und der andere muss nicht sein wie du. Und das ist eine gute Nachricht. Aber das ist gar nicht immer so einfach, wirklich im Kopf zu haben, wie ich an mir selber eben auch gemerkt habe. Und dann fragen wir uns, oh, habe ich genug getan? Andere tun vielleicht mehr. Oh, habe ich das richtig gemacht? Andere können Sachen vielleicht besser. Und wir messen unser Tun am Tun der anderen. Und das ist schwierig. Und das kann bis dahin führen, dass wir abhängig werden von anderen Menschen. Und dass wir, wenn andere Menschen was sagen, das kann sogar der größte Quatsch sein, was sie sagen. Trotzdem ist das für uns so bedeutungsvoll, dass wir uns entweder ganz mies fühlen, weil wir vielleicht nicht heranreichen an sie, oder auch vielleicht ganz toll fühlen, weil wir den Eindruck haben, wir haben es geschafft. Aber wir machen das abhängig von dieser anderen Person, die aber in Wirklichkeit gar nicht so wichtig ist. Weil wir sind wir, der andere ist der andere. Und Gott mag das. Gott liebt das. Gott liebt Verschiedenheit und Gott liebt gleichzeitig diese Einheit in dieser V-Formation. Aber jeder hat eben eine andere Aufgabe. Die einen gehen runter mit der Verletzten ganz, die anderen nehmen Verantwortung vorne mit, um eben halt den Weg zu führen und die anderen schlagen, um dem nächsten Auftrieb zu gehen. Schlagen mit den Flügeln. Ja, hier sind jetzt mehrere so Begabungen aufgeführt. Das ist jetzt nicht mehr so 1:1 auf diesen Gänseflug zu übertragen, aber da gibt es natürlich verschiedene Beispielgaben, Fähigkeiten. Manche können das eine besser, manche das andere. Zum Beispiel ist hier auch von prophetischer Rede die Rede oder von praktischem Dienst oder von Gabe des Lehrens. Was auch immer man gut kann und gerne mag, das soll man einsetzen. Und das darf man auch einsetzen. Und wenn ich mich jetzt frage und wenn du dich jetzt fragst, ja, was kann ich denn eigentlich gut? Was ist denn eigentlich meine Gabe? Dann ist die beste Möglichkeit, alles Mögliche auszuprobieren und das Feedback von anderen zu erfragen. Zu fragen, du, wie war das? Dann machen wir eine Auswertungsrunde. Du setzt dich ein, du machst meinetwegen beim praktischen Dienst, meinetwegen organisierst du ein Projekt, ja, was auch immer. Und dann hinterher setzt man sich zusammen und fragt das Team und guckt sich in die Augen und sagt, du, wie war das denn? Und war das okay? Dann macht man es nochmal, dann macht man es nochmal und dann stellt man fest, okay, organisieren von Projekten ist nicht meine Gabe. Es ist immer Chaos gewesen, hat nicht geklappt. Vielleicht ist es was anderes. Ja, vielleicht kann ich stattdessen gut zuhören. Dann versuche ich das mal. Dann besuche ich mal jemanden und höre mal zu. Und dann mache ich das nochmal und dann mache ich das nochmal und dann mache ich das nochmal. Dann stelle ich fest, der Person, die ich besucht habe, die ich zugehört habe, da geht es hinterher schlechter als vorher. Dann sage ich, ja, das ist vielleicht auch nicht meine Gabe. Ja, und so probiere ich und probiere ich und probiere ich und lass mich da überhaupt nicht irre machen, nur weil Sachen nicht klappen. Das ist vollkommen normal. Das ist eigentlich das Beste. Und hier Gabe der Prophetie, das klingt so ein bisschen komisch oder so. Und das ist nicht, darf man nicht verwechseln. Man darf nicht denken, Prophetie ist Wahrsagerei nach dem Motto, ich habe ein Wort für dich, du wirst das und das machen und erleben oder so. Zukunft vorhersagen, sondern Prophetie ist etwas, was mit Ermahnen und Trösten und Aufbauen zu tun hat. Du wirst ermahnt von jemand anderem, denk mal drüber nach und auf einmal stellt sich raus, ja, stimmt, ich denke wirklich drüber nach. Und das ist so ein Zeichen, dass da vielleicht jemand eigentlich wirklich eine Gabe hat, in ein Leben hineinzusprechen. Aber auch, du wirst auch ermutigt und getröstet. Das ist prophetische Rede. Jesus wird mit ins Spiel gebracht in einer ganz konkreten Situation. Und das Ganze mit fröhlichem Herzen, mit Hingabe. Also das Ganze ist nicht irgendwie depressiv oder passiv oder dröge oder ernst, sondern ich finde das toll, dass Paulus hier auch schon wieder diesen Begriff bringt, der soll es, wenn jemand sich um Leute kümmert, die in Not sind, mit fröhlichem Herzen tun. Oder auch etwas, was mit Hingabe zu tun hat. Wer für andere Verantwortung trägt, da sind die Leitungsdienste gemeint, der soll es mit Hingabe tun. Der soll sich da reingeben. Nicht so einen halben Kram. Dann mach lieber weniger, mach lieber alles Mögliche nicht. Aber dann hau dich rein und sag, ey, das mache ich jetzt. Was ich auch toll finde, wie kann man das rausfinden, was für einen selber jetzt gerade aktuell der Einsatzbereich ist? Frag dich vielleicht mal, wenn wir hier beim Stichwort Fröhlichkeit sind, was löst in dir die größte Fröhlichkeit aus? Was macht dich richtig fröhlich? Wo bist du? Also tief, was löst tiefe Freude in dir aus? Wenn du eine Begegnung hast, wenn du dich einsetzt, wenn du etwas tust, wenn du einen Menschen besuchst, wenn du vielleicht einen Menschen einlädst, wenn du vielleicht eine Gruppe einlädst, wenn du vielleicht mit Kindern zusammen etwas machst, wenn du sagst, ich mache etwas Praktisches, wenn du sagst, ich habe gemerkt, mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß, Internet-Dinge auf den Weg zu bringen und zu sagen, ich pflege einfach mal die Internetseite, ich setze vielleicht sogar einen neuen Internet-Blog auf und mache dadurch auch noch Dinge weiter bekannt, verbreite weiter Gutes. Und da habe ich so eine Freude dran. Ich bin gar nicht so immer auf Gemeinschaft, aber ich bin ein Internet-Freak. Das kann man alles einsetzen. Kann man alles für diese V-Formation, für das Teamwork, kann man es alles gebrauchen für was Sinnvolles und was Gutes. Überleg mal, was löst in dir die größte Freude auf? So, ey, da habe ich so eine Zufriedenheit, wenn ich sowas geschafft habe. Ich glaube, da fällt dir was ein, wenn du nachdenkst. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, was die größte Zufriedenheit und Freude in dir auslöst, dass das eine gab, die wird wirklich gebraucht. Auch hier in dieser Gemeinde. Großes Thema im Moment bei uns zum Beispiel, hier ist die Frage der Jugendarbeit, wo wir uns Gedanken drüber machen, dass wir überlegen, wie diese Jugendarbeit, die hat eine ganz starke Dynamik bekommen und also läuft unwahrscheinlich gut und auch mit anderen Gemeinden zusammen und die Jugendlichen haben untereinander einen super Kontakt, haben auch wirklich eine Sehnsucht nach Gott und das ist ganz toll, wie sich das entwickelt und da zum Beispiel gucken wir und überlegen wir, ja, wer kann da Verantwortung übernehmen für diese Jugendarbeit weiter. Andi Faustmann macht das ja und ich mache das, ich bin dann nicht mehr da und Andi weiß man auch nicht genau, wie lange du das noch machst oder wo du hinversetzt wirst, müssen wir gucken. Auf jeden Fall ist das so wichtig und die Gemeindeleitung hat auch gesagt, dieser Arbeitsbereich ist sehr wichtig in der Gemeinde, weil es einfach so eine Dynamik hat. Aber natürlich kann man auch andere Sachen gucken, wo man eventuell das Team unterstützen kann. Und wenn es nur durch Applaudieren ist, das heißt nur, das kann eine Riesensteigerung sein, wenn du einen Menschen applaudierst und sagst, ich finde das klasse, dass du das machst, obwohl ich selber das nicht mache. Du brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Du kannst dem anderen trotzdem sagen, das ist toll, dass du das machst. Und ich finde das nicht nur toll, dass du es machst, sondern ich finde es toll, wie du es machst. Ganz schnell, die Atmosphäre, in der das Ganze geschieht. Eure Liebe soll aufrichtig sein, verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Seid mit Begeisterung dabei und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Ich will dem nichts hinzufügen. Und ich glaube, wir haben ausreichend an praktischen Anregungen bekommen durch diese Abschnitte und darum sage ich Amen.